Wir beginnen die heutige ganz besondere Podcast-Debütausgabe eines neuen Formats, das es vielleicht so nie wieder geben wird. Vielleicht auch plötzlich jede Woche, vielleicht zweimal im Jahr oder einmal im Quartal. Hier ist der Aufreger-Podcast von Daran geht die Welt zugrunde. Was es damit auf sich hat, erzähle ich euch gleich, sobald Johannes euch etwas gesagt hat.
Genau, kurzer Einwurf von mir. Max, da wir beide sehr gut darin sind, uns aufzuregen, glaube ich, wird es schon öfters nochmal einen Podcast mit Aufregern für uns geben.
Ich will nur keine falschen Versprechungen machen. Anfangen wollen wir das Ganze, versuche ich aber möglichst zumindest ein klein wenig Popkultur reinzuquetschen. Und zwar ist, ich zitiere frei, das heißt nicht wortwörtlich, auch wenn mein Nerdcred damit hart runtergeht, aber mir kam sofort die Zeile aus Futurama in den Kopf, als der Professor sagt, gute Nachrichten alle miteinander, läuft im Fernsehen ein Bericht mit ganz schrecklichen Nachrichten. Mit diesen Worten von Professor Farnsworth möchten wir ein Medienthema eröffnen, das uns immer mal wieder unterkommt, das eigentlich immer nur ein kleines Thema ist, weil Johannes und ich auch, ich sag mal, grob wissen, woran es liegt, dass es so ist, wie es ist. Aber die Frage ist tatsächlich, warum gibt es so viele schlechte Nachrichten und was ist eigentlich mit den Sachen, die gut laufen? Und die steile These wäre, gibt es denn überhaupt noch Sachen, die gut laufen, Johannes?
Ja, aber über die wird halt nicht so wirklich berichtet, weil die keinen interessieren. Das ist das Problem. Also ich selbst bin auf Facebook einer Seite gefolgt, die Good News heißt und die versucht eben wirklich immer so positive, gute Nachrichten zu verbreiten. Das Ding ist, manchmal ist es halt schon clickbaitig. Hier, dieser Welpe wurde gerettet. Ja, danke. Aber wenn man Spiegel Online folgt, wenn man Süddeutsche folgt, man wird halt dann doch schon von den großen Negativschlagzeilen bombardiert. Und da tut es ab und zu gut, mal etwas, naja, vielleicht etwas Herzerwärmendes zu lesen.
Und ich meine, also bevor die Ersten sich schon das Maul zerreißen oder den Mund, wir wollen ja hier nicht gleich schon Ärger bekommen wegen Wortwahl. Wir meinen damit jetzt nicht, heute gab es keinen Busunfall oder heute sind alle Züge pünktlich gekommen. Wobei das tatsächlich beides ziemlich coole News wären, wenn ich mal so darüber nachdenke. Oder dass ja ganz viele Flugzeuge auch nicht abgestürzt sind. Da so banal soll und muss es auch nicht sein. Aber man kann durchaus Nachrichten, also ich weiß nicht, wie das bei euch früher war. Bei uns war das früher so, meine Mutter hat immer darauf geachtet, dass ich abends mit ihr um 8 die Tagesschau geguckt habe. Oder irgendeine Nachrichtensendung mal geguckt habe. Das heißt, das war schon, wie ich auch, Wirklichkeit zu einem gewissen Grad wahrnehme, also alles, was außerhalb passiert. Und es ist gleichzeitig eine Erinnerung daran, dass ja auch noch ganz viel außerhalb von der Stadt, dem Ort, dem Land, wo du wohnst, dass da etwas passiert und was da passiert. Und wenn du immer nur siehst, schlecht, 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 dann wirst du daran erinnert, in Anführungszeichen, dass die Welt kein schöner Ort ist. Die Nachrichten haben für so Leute wie mich, als Kind zumindest, haben durchaus, finde ich, die Kraft, dich auch mal daran zu erinnern. Und wenn es nur erinnern ist, dass viele Sachen eben auch gut laufen. Natürlich nicht perfekt, aber sie laufen gut. Und es gibt Sachen, ich meine, Johannes und ich regen uns beide gerne über die Menschheit auf, aber die Menschheit geht auch in vielen Sachen in eine richtige Richtung. Und einfach nur daran zu erinnern, wir gehen in die richtige Richtung, nicht wir sind am Ziel. So wie ein Terroranschlag, so schlimm er ist, ein Terroranschlag ist nicht das Ende der zivilisierten Welt. Nicht alle guten Menschen werden schlecht durch einen Terroranschlag. Der Terroranschlag ist nicht das absolute Böse, so wie mehr Rechte für Frauen oder angeglichene Gehälter nicht das Ende der Fahnenstange zum Guten sind.
Terroranschläge sind da ein leider auch aktuelles. Wir haben ja mitgekriegt, was in Schweden passiert ist. Aber das Schöne war zu hören, dass es sofort danach eine Demo gab für Zusammenhalt, gegen Terrorismus, für Gemeinschaft, Gesellschaft, dass man in Schweden gesagt hat, wir lassen uns davon nicht einschüchtern, wir gehen auf die Straße und zeigen hier, wir haben uns alle lieb. Wir wissen nicht, wer es war, wir wissen nicht, ob es ein Anschlag war, aber wir wollen nicht, dass hier gleich mit dem Finger auf Leute gezeigt wird. Denn wir erinnern daran, auch Schweden hat sein Problem mit Rechtspopulismus in Form der Schwedendemokraten. Wie gesagt, Terrorismus ist da ein schönes Beispiel. Ich bringe noch mal kurz ein anderes Beispiel, was wir vorher eben auch besprochen haben. Und zwar die Berichterstattung über diese sechs Stunden pro Tag Arbeitstag, 6 Stunden Arbeitstag Experiment auch in Schweden, in Göteborg war das, glaube ich. Da hat die Stadtverwaltung beschlossen, alle Stadtangestellten und Angestelltinnen, alle Mitarbeiter der Stadt und angeschlossenen halt öffentlichen Versorgungseinrichtungen brauchen nur noch 6 Stunden zu arbeiten. Das Projekt lief, ich glaube, irgendwann letzten Jahres aus. Das lief so ungefähr 2 Jahre. Es wurde beendet, weil einfach die Gelder erschöpft waren für das Projekt und man ist dann wieder auf den 8-Stunden-Tag zurückgerückt. Jetzt gab es viele, viele Schlagzeilen, die gesagt haben, 6-Stunden-Tag-Experiment gescheitert. Tatsächlich ist das Experiment aber nicht wirklich gescheitert, denn was die Stadtverwaltung von Göteborg gesagt hat, ist, das Projekt ist ausgelaufen. Das heißt, es war von vornherein geplant, wieder zum 8-Stunden-Tag zurückzukehren und wir haben alle unsere Mitarbeiter befragt, beziehungsweise die haben das ja in Zusammenarbeit mit einer Universität gemacht. Das heißt, es wurden dann eben, wie gesagt, Leute gefragt und die haben fast alle, soweit ich weiß, eben eine positive Rückmeldung gegeben und gesagt, wenn ich könnte, würde ich wieder in den 6-Stunden-Tag wechseln, damit das so bleibt. Die Stadt hat aber gesagt, machen wir nicht. Warum? Ganz einfach. Sie musste natürlich mehr Geld bezahlen. Sie musste mehr Leute einstellen, um beispielsweise Nachtschichten oder Spätschichten in Altenheimen und Krankenhäusern abzudecken. Das heißt, nein, das Experiment ist nicht gescheitert. Es ist nur zu Ende gegangen und es ist eine ganz einfache Budgetentscheidung von der Stadt dann zu sagen, wir machen den 8-Stunden-Tag eben nicht weiter.
Aber in dem Zusammenhang, wie du schon sagst, war die Berichterstattung darüber, wurde nicht das Positive mitgenommen, sondern das eher Negative. Also zumindest hätte man auch die positiven Seiten viel stärker hervorheben können. Aber auch da siehst du so ein kleines Ungleichgewicht.
Naja, also das Ding ist, man hat die positiven Seiten schon so ein bisschen hervorgehoben in der Berichterstattung, nur in den Überschriften nicht. Was lesen die Leute? Sie lesen die Überschriften und das ist genau das Problem. Aufgrund der wenigen Zeit, die wir haben, weil viele Leute ja auch einen 8-Stunden-Tag haben übrigens, wir nicht mehr die Kapazitäten haben, sowohl zeitlich als auch mental, uns ordentlich hinzusetzen und einen Artikel zu lesen, sei es in der Zeitung oder im Internet oder auf unserem Handy.
Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Auch bei einem Artikel jetzt über das bedingungslose Grundeinkommen. In der Süddeutschen erschienen am 9.4. Ich kann den Titel leider gerade nicht sagen, aber das findet ihr dann ganz einfach bei auf der Seite der Süddeutschen. Dass über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen wird und es wird relativ, es wird nicht so stark darauf eingegangen, auf die Aussage eines Experten, der sagt, naja, wenn wir jedem jetzt zum Beispiel 1000 Euro auf jeden Fall geben, das war so das Beispiel, das gegeben wurde, dann kriegen das ja auch ganz viele, die das nicht brauchen, also die Superreichen. Wo ich kurz in meinem Kopf am Rechnen war, Moment, normalerweise jammern wir, es gibt sowieso nur 2 oder 5%, die doch ach so reich sind. Das heißt, wenn ich diesen 2 bis 5% die 1000 Euro gebe, dafür aber auch allen anderen Menschen, ist das eine Rechnung, wo mir keiner erzählen kann, dass da jetzt Gelder verschwendet werden, auch wieder in Anführungszeichen, die man ja hätte anders einsetzen können. Interessanterweise ist nämlich die Aussage, dieses Geld könnten wir so gut für die Armen und Bedürftigen einsetzen, etwas, was Leute sagen, die keinerlei Interesse daran haben, den Armen und Bedürftigen tatsächlich mal irgendwas zu geben. Das sind dann die in ihrem moralischen Luftschlösschen sitzen und sagen, ja, also wenn dann ideal, ansonsten gar nicht, anstatt den Leuten endlich mal irgendwie zu helfen und lieber nochmal 10 Jahre zu gucken, dass wir Hartz IV noch schlimmer machen, als es sowieso schon ist. Aber bevor das jetzt zu weit ins Thema Grundeinkommen und Gehalt geht, auch hier wieder ein schönes Beispiel von, wie viel mehr mit der Angst vor dem, was alles schiefgehen könnte mit dem bedingungslosen Grundeinkommen eingegangen wird, mit aber Punkten, die du ganz schnell aushebeln könntest, nur, und da sind wir wieder bei dem Punkt, was du mitgesagt hast, wenn ich die Zeit nicht habe, aufmerksam zu lesen und mich aufmerksam zu informieren, und das haben viele Leute nicht, und noch schlimmer, es gibt ganz viele Leute, die sehen den Sinn darin gar nicht mehr.
Zum Beispiel der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.
Zum Beispiel der. Und gut, den nehme ich da jetzt mal raus aus dem, was ich jetzt anschließend sage. Mich überrascht es kaum. Und zwar fast egal in welcher Bildungsschicht, dass ich mir die Nachrichten nicht mehr gebe, weil man hat irgendwann keinen Bock mehr. Ich mache die Zeitung auf, ich schalte eine Nachrichtensendung ein und 50 Tote hier, 40 Tote da, Stellen werden gestrichen. Und ja, das sind Sachen, die wirklich passieren. Und das sind Sachen, die berichtenswert sind. Aber es muss trotzdem auch Zeit geben zu sagen, was richtig läuft. Denn wenn ich nur anhand von Nachrichtensendungen versuchen würde, keine Ahnung, sagen wir mal die Entwicklung Deutschlands der letzten 4 Jahre zusammenzufassen, dann würde ich denken, holy shit, die Merkel muss weg. krass, das ist ganz, ganz schlimm, Johannes. Wir müssen jetzt sofort überrannt von Ausländern. Alles ist richtig, richtig schlimm, weil du dieses Bild tatsächlich zeichnen könntest, wenn du die Nachrichten nur oberflächlich mitbekommst.
Oberflächlich ist hier das Problem. Es ist, wie gesagt, geht es da an Zeit. Es geht aber halt auch immer so ein bisschen natürlich um die eigene Wahrnehmung. Also die Filterblase ist ja momentan in aller Munde und das ist tatsächlich ein Problem, dass die Leute viel eher erwarten, dass ihr eigenes Weltbild bestätigt wird. Und wenn für die Leute immer alles nur dann okay ist, wenn Deutschland gerade kurz vorm Abgrund steht, dann suchen sie sich ihre Nachrichten auch so aus, dass es eben so passt, dass das auch so aussieht. Und da gibt es unheimlich viele Medien. Kompakt, dieses schreckliche Magazin, ist nur ein Medium, das das erfüllt. Leider Gottes, viele, viele, viele Zeitungsnachrichten oder Nachrichten im Internet von Zeitungen, von Redaktionen erfüllen das auch, aber die Kompakt beispielsweise arbeitet ja darauf hin, dass wir nur Negativnachrichten tatsächlich bekommen. Die berichten ja nichts Positives. Und wenn, dann ist das positiv in einem Sinne von, ja, da wurde ein Ausländer verprügelt, ole ole. Naja, das macht sie nicht. Aber in die Richtung geht das.
Ich meine, nehmen wir mal abschließend, um jetzt selber nicht in diese Negativspirale reinzurutschen, in was Positives rein. Mir kam, auch wenn es jetzt ein ganz loser Gedanke ist, ein ganz fantastischer Gedanke, tatsächlich im Sinne von Fantasie. Es gibt da ja diesen nicht immer nachgekommenen Bildungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen, dass die Grundidee, die naive Grundidee ist, dass man mit Nachrichten tatsächlich versucht, auch zu erziehen, zu bilden. Bildung ist ja in dem Sinne eine Erziehung. Und wie erneut in naiv. Ich sage ganz bewusst naiv, denn natürlich kann man jemanden schlecht erziehen, natürlich kann man jemanden indoktrinieren mit etwas. Das streite ich überhaupt nicht ab. Aber wenn ich positivistisch daran gehe und mir überlege, okay, ich und Johannes, oder Johannes und ich, so sagt man das ja, wir machen zusammen eine Zeitung auf. Wir, und das Ziel unserer Zeitung ist, wir wollen, dass die Gesellschaft die Zeitung aufschlägt und tatsächlich das Gefühl hat, okay, ich bekomme hier ein Bild wieder gespiegelt von dem, was gerade in Deutschland passiert. Und dann würde ich mich fragen, wenn ich mich ehrlich frage, heißt das, alles sind Autounfälle, Wetter, Titten? Und was die Bild uns zum Beispiel sonst noch laut den Ärzten in einem sehr, sehr schönen Song bringt. Oder sind das nicht eben auch positive Sachen? Sind das Firmen, die expandieren? Sind das Menschenrechtsbewegungen, die Erfolge feiern? Und. All diese Sachen sind da. Denn schaut bei euch aus dem Fenster. Die wenigsten von euch werden auf Ruinen blicken. Die wenigsten von euch werden Angst haben, viermal abschließen, weil sie glauben, dass sie jederzeit ausgeraubt werden könnten. Ja, es gibt viele Menschen, die ausgeraubt wurden. Es gibt leider sehr viele Verbrechen. Aber statistisch gesehen gibt es mehr Leute, denen sowas nicht widerfährt. Und das ist eine Sache, an die dann eben diese Leute auch erinnert werden müssen. Es ist, so wichtig es ist, dass ein Opfer von Verbrechen, dass es bekannt sein muss, dass etwas Schlimmes passiert ist. So wichtig ist es auch, dass nicht Leute, die absolut sicher sind, sich einreden, dass sie in Gefahr schweben. Also in einer so relativ hohen Gefahr schweben. Dass sie dann zum Beispiel montags bei uns in Dresden durch die Gegend rennen und Sachen glauben, die fast so crazy sind wie das, was in der Bibel steht. Das kann nicht angehen. Und da lassen sich viele, da wird wenig gegengesteuert vom eben Realitätsbild Medien.
Aber auch du, beziehungsweise ich ja auch, wir sind da natürlich Opfer auch unserer eigenen Wahrnehmung. Ne? Also es kommt immer darauf an, welchen Quellen man folgt und welche Nachrichten man liest. Und da machen wir oft ja mehr oder weniger denselben Fehler wie diese Leute, die montags demonstrieren gehen in Dresden. Denn beispielsweise, es passiert ja was. Es gibt in Dresden durchaus, das weißt du ja vielleicht auch, eine Zivilgesellschaft, die sich für Flüchtlinge einsetzt, für Aufklärung auch in diesem Bereich. Es gab dieses wunderbare Video vom Dresdner Bürgermeister, glaube ich, der versucht hat, mit dieser Frau zu reden, die ihm Dinge vorgeworfen hat, als die Busse in Dresden standen. Dieses Mahnmal. Und diese Frau einfach nicht zugehört hat. Und das war ein schönes Beispiel, an dem man sehen kann, ja, okay, da versucht jemand wirklich zuzuhören. Und ich glaube, dass, weil du ganz am Anfang auch sagtest, es passieren positive Dinge. Und ich glaube, dass Pegida. Und ich glaube, dass die leider Gottes auch die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland dazu geführt haben, dass man das viel mehr wahrnimmt, dass man viel mehr wahrnimmt, wir haben ein Problem mit extremistischen Einstellungen in der Mitte. Das predigt die Friedrich-Ebert-Stiftung bzw. die Universität Leipzig, die haben immer eine Umfrage gemacht, der sogenannte Extremismus der Mitte, die Mitte-Studien. Und da wurde das seit Jahren, seit einem Jahrzehnt oder so, haben die das immer wieder gekäut, wir haben ein Problem mit Antisemitismus, wir haben ein Problem mit Xenophobie, auch, also mit Fremdenfeindlichkeit, auch in der Mitte. Und jetzt, dadurch, dass die Menschen auf die Straße gehen und sichtbar sind, wird das halt wahrgenommen. Und ich glaube, dass es dann auch in der Politik, zumindest in der Lokalpolitik, eben diesen Moment gibt, dass man sich klar macht, okay, wir müssen zumindest diesen Leuten das Gefühl geben, zugehört zu werden. Wir müssen ihnen das glaubhafte Gefühl vermitteln, dass sie wahrgenommen werden und dass ihre Interessen zumindest gehört werden. Und das ist, glaube ich, eine positive Änderung, die aus diesem ganzen Scheiß entsteht. Eine andere Änderung, wenn ich noch mal kurz noch darauf eingehen darf, ist beispielsweise, dass die ARD vielfach ihrem Bildungsauftrag verstärkt nachkommt und viel mehr kleine Infoschnipsel, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, aber viel mehr kleine Infoschnipsel bereitstellt im Internet auf tagesschau.de, in der Tagesschau-App, die bestimmte Sachen erklären. Und das ist eine gute Sache. Und das ist auch daraus passiert, dass die ARD so viel Shelter einstecken musste, weil sie einfach verdammt nochmal Scheiße gebaut hat in der Ukraine-Berichterstattung und dadurch viel, viel Glaubwürdigkeit verloren hat. Es sind wichtige Dinge passiert. Das Problem ist natürlich, sie werden nicht so wirklich wahrgenommen, weil auch nicht so viel darüber gesprochen wird, weil es ja auch viele interne Sachen sind und niemand außer wir Ex-Medienwissenschaftler oder Medienwissenschaftler des Herzens, wenn du so willst, wir lesen noch die Medienseiten in der Zeitung oder auf im Internet. Wir interessieren uns dafür. Der Durchschnittsbürger oder die Durchschnittsbürgerin macht das nicht. Die schaut, und das ist auch ein Problem natürlich, die schaut die Tagesschau und denkt nach 15 Minuten plus Sport, ist sie informiert. Und das ist aber leider nicht mehr der Fall. Das kann auch nicht der Fall sein, bei der Komplexität der Themen und bei der Vielfalt auch an Dingen, die passieren.
Und ich stimme dir dazu, dass sich arbeitstechnisch was geändert hat. Also ja, der Punkt davor war darauf gemünzt, eben wirklich auf das Emotionale, was medientechnisch ankommt. Und da wäre mein Aufregerappell. Ich erinnere ja nochmal an den Namen dieses Podcasts. Auch wenn wir versuchen, das Aufregen sehr, sehr zu channeln, sehr, sehr, sehr deutlich zu machen, ohne rumzuschreien. Mein erneut sehr naiver Appell. Wobei ich ihn wirklich nur naiv im Sinne von, wie ich ihn ausspreche, das Ziel bleibt für mich tatsächlich lohnenswert, ist, dass im Grunde wir alle, aber in diesem Fall natürlich dann die Medien ihren Kniff finden, wie sie aus dem scheinbar gewöhnlichen Guten etwas Außergewöhnliches machen können. Denn, und jetzt muss ich ein bisschen emotionskalt sein, der Autounfall ist etwas absolut Gewöhnliches. Teil meiner Arbeit ist, jeden Morgen auch zu gucken, was es in Dresden und Region passiert. An jedem Tag gibt es einen Autounfall mit mindestens einem Schwerverletzten, wenn nicht sogar einem Toten, irgendwo in Sachsen. Jeden zweiten Tag würde ich sogar sagen, in der Region Dresden, also mit Schwerverletzten. Und das ist nicht schön, aber es ist Normalität in einer gewissen Weise. Und so wie es normal ist, dass es schlechte Nachrichten gibt, müssen wir einen Weg finden, dass es normal ist, gute Nachrichten zu bringen. Nicht durchgängig, nicht darauf rumhauen ewig lange. Wie gesagt, ist mein Vorschlag, ist mein Wunsch. Ich sage nicht, dass das die Welt tatsächlich besser macht, aber es ist etwas, was ich gerne mal sehen würde, dass einfach probiert wird, hier sind die guten News. Und zwar nicht der Woche oder des Monats, sondern des Tages. Das muss was Regelmäßiges sein und es darf eben nicht nur sein, dieses Ausländer gibt 50 Euro wieder. Ja, und Deutscher hat Flüchtlingsheim nicht angezündet. Das ist übrigens aus der neuesten Anstaltfolge, nur falls mir jemand vorwerfen will, ich würde hier Witze klauen. Ich versuche, meine Quellen anzugeben. Es muss tatsächlich einfach mal wieder daran erinnert sein, dass es auch cool ist, wenn Arbeitsplätze behalten werden können. Dass es cool ist, wenn eine Stadt genug Fördergelder hat, um irgendein Projekt wieder auf die Beine zu stellen oder zu verlängern. Das sind auch Nachrichten und das sind positive Nachrichten, die einem zeigen, es läuft auch was in der Region. Es passiert was oder es bleibt etwas am Bestehen und nicht immer nur, es geht etwas kaputt und dann bekomme ich natürlich das Gefühl, Deutschland ein Scherbenhaus. Und einfach dieser diese emotionale Ebene, das müssen sich viele bewusst machen, dass Nachrichten bei vielen Menschen eher in Emotionen ankommen, Bild, die haben es lustigerweise verstanden und eben nicht nur in Fakten.
Das ist genau der Punkt, über den sich auch viele Leute Gedanken machen. Wie können wir Nachrichten positiver formulieren? Also ein Beispiel wäre, du berichtest über den Autounfall, der schrecklich ist, aber sagst auch, zwei Leute wurden nicht verletzt, weil sie einen Airbag hatten, weil sie eingeschnallt waren oder weil sie rechtzeitig ausgewichen sind oder sowas. Ja, das wäre ein Schritt. Der große Schritt wäre halt zu überlegen, wie können wir, sage ich mal, positive Nachrichten vielleicht emotionaler fassen, weil sie ja wie viele Sachen im en Detail halt gut sind. Ich habe ja eben lang und breit dieses Beispiel aus Göteborg gebracht. Bevor man da beim Punkt angekommen ist, ist es natürlich viel einfacher zu sagen, ja, Projekt zu Ende, wird aber nicht weitergeführt. Das heißt gescheitert. Ne? Es ist eben nicht gescheitert. Und da ist halt die Frage, wie kann man das emotional verpacken? Wie kann man das mit einer positiven Botschaft verpacken? Ohne gleichzeitig halt wirklich manipulierend zu sein. Das ist schwer. Das ist schwer, das ist aber auch eine Aufgabe, der sich die Medien zunehmend stellen müssen. Ein kleines Beispiel, was jetzt schon stattfindet. Ausgerechnet die BZ, die Berliner Boulevardzeitung, also eine der Berliner Boulevardzeitungen, hat auf ihrer letzten Seite unten immer einen kleinen Kasten und da steht drauf, die letzte Geschichte geht gut aus, wo sie dann eben eine kleine Geschichte erzählen von jemandem, der, weiß ich nicht, ein Portemonnaie zurückgebracht hat mit 500 Millionen 1000 Euro drin oder eine Katze aus dem Baum gerettet wurde oder sowas. Natürlich, all diesen Scheiß, den wir eigentlich nicht lesen wollen, aber es ist ein Anfang. Es ist ein positiver Impuls zum Schluss, der den Leuten, die diese schreckliche Zeitung durchgelesen haben, am Ende nochmal sagen sollen, es ist eigentlich alles gar nicht so schlimm.
Oder zumindest erinnern, es passieren gibt auch gute Dinge. Sachen, ja. Die sind, wie du hier richtig sagst, also habe ich ja auch am Anfang gesagt, das sind dann zwar diese Sachen, wo man sich denkt, und es stimmt, es darf natürlich nicht nur dabei bleiben. Aber es ist richtig, den Weg zu suchen, irgendwie auch Positivität ins Nachrichtengeschehen zu bringen. Sei das rein emotional, sei das auch durch Fakten oder durch die Darstellung davon, wie man etwas erzählt. Wie du das ja mit dem Göteborg-Beispiel schön geschildert hast, dass es da durchaus andere Wege gäbe, das Ganze aufzubereiten. Zum Beispiel, also, und wenn es nur gewesen wäre, dass man ganz klar sagt, ganz viele Stärken, aber auch noch Verbesserungspotenzial, anstatt zu sagen, wird nicht weitergemacht, Schluss. Das kommt schon mal ganz anders rüber. Wir haben uns vorgenommen, das ganz kurz zu fassen. Hätte uns klar sein sollen, dass das nicht so hundertprozentig klappt, aber ich glaube, wir sind zufrieden und haben uns nicht zu viel im Kreis gedreht. Wenn ihr auch mal einen Podcast macht, ist unser, übrigens, wir geben euch da gerne Hinweise. Wir haben lange an dem Konzept für den Aufreger-Podcast gearbeitet. Ich habe Johannes angeschrieben und gesagt, wollen wir das machen? Und er hat gesagt, jo.
Das war ein Prozess von einem halben Jahr, den wir gebrainstormt haben.
Weil die Nachricht im Messenger nicht ankam und Johannes erst nach einem halben Jahr, jo, schreiben konnte. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das ist jetzt natürlich was... Ich würde nicht sagen, was komplett anderes als Mehrspieler. Wir versuchen schon auf eine ähnliche Ebene ranzugehen, aber natürlich ist es schwerer, bei so einem Thema wie hier Humor reinzubringen oder ein bisschen flapsiger zu werden. Wir geben uns Mühe, wenn wir weiter den Aufreger machen. Wir wollen es möglichst kurz halten. Also jetzt ist, ihr könnt jetzt ausmachen, jetzt kommt schon die Outro-Musik. Aber es würde uns freuen, wenn wer jetzt tatsächlich noch zuhört, uns ein bisschen Feedback vielleicht geben kann. Was ihr, auch Themen, die euch interessieren, zu denen wir vielleicht was sagen können. Weil Filterblase, das Stichwort, es gibt viele Themen, von denen weder Johannes noch ich aktiv was mitbekommen und wo wir uns selber dann mal gerne reingraben würden, nur wir wissen es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Johannes, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es nicht lustig war.
Ach ja, mir hat es auch Spaß gemacht, als ich möchte jetzt nicht sagen ehemaliger Autor, aber Langzeitautor des Aufregers der Woche ist es ganz schön. Und ich meine, wir beide reden so oder so darüber, also ob wir jetzt eine Dreiviertelstunde vor Mehrspieler darüber geredet hätten, wie sehr uns das alles aufregt oder das jetzt in Form des Podcasts machen, ein bisschen strukturierter, das macht keinen großen Unterschied. Es macht immer Spaß, mit dir zu reden und es macht immer Spaß, auch mitzubekommen, wer das Ganze hört, wem es im besten Fall auch noch gefällt. Und ich freue mich auf das nächste Mal, Max.
Bis dann. Tschüss.